Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Das Bett ist frisch bezogen für meinen heutigen Gast und man könnte sagen, er ist sowas wie eine Art Reiseführer, jetzt aber nicht für Urlaub bei uns in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt, sondern für den Weltraum. Er moderiert nämlich den größten YouTube-Kanal im deutschsprachigen Raum, also er geht gerade unaufhaltsam auf die 100.000 Follower zu, das dauert nicht mehr lang, zum Thema Raumfahrt. Eins meiner Lieblingsthemen und jetzt höre ich schon viele von euch sagen, oh, das ist doch was für Nerds und ich sage zu euch, stimmt, aber nicht nur, denn das Thema hat mit jedem von uns allen sehr viel mehr zu tun, als man vielleicht glauben würde. Sein Kanal heißt Senkrechtstarter und ich freue mich megamäßig, dass er heute den Weg zu mir ins Podcastbett gefunden hat. Moritz Fied ist da. Moin Moritz.
Moin Pascal.
Raketenmäßig mit der Bahn angereist. Hatte, glaube ich, sogar Verspätung. Ne,
wenn
ich
ja, ein bisschen.
Ja. Ich finde es ganz toll, dass du da bist, dass du das Projekt unterstützt, dass du gesagt hast, du legst dich zu mir hier ins Podcast-Bett. Und das, obwohl unsere Projekte ja eigentlich so gegensätzlich sind. Also bei dir der Senkrechtstarter und ich bin ja hier eher der Waagerecht-Pausierer.
Ja, also, sozusagen. Ich finde das Konzept großartig und tatsächlich so weit weg von Raumfahrt ist es gar nicht. Also es gibt beim DLR jedes Jahr Bettliegestudien, wo im Prinzip geguckt werden soll, wie Muskeln und Knochen abbauen bei überwachten Patienten. Das wird in Köln, glaube ich, gemacht. Und da habe ich mich sogar mal beworben. dann war aber mit Familie kam dann, dann ging es dann doch so, ja, irgendwie jetzt einen Monat irgendwie weg sein und sich einfach ins Bett legen.
Verstehe ich, ja.
Da hätte ich dann tatsächlich auf meinen YouTube-Kanal dann aus dem Liegen, das wäre meine Idee gewesen, aus dem Liegen zu betreiben.
Mein Glück, dass du es noch nicht gemacht hast. So bleibt es ein Alleinstellungsmerkmal, aber gut zu wissen, falls das hier mit dem Podcast nichts werden sollte, dass man sich da bewerben kann. Dein Kanal hat jetzt gerade 5-Jähriges gefeiert. Seit 5 Jahren bist du jetzt mit Senkrechtstarter schon dabei. Hättest du gedacht am Anfang, dass du mal so viele Leute mit diesem Thema so fesselst?
Nee, auf gar keinen Fall. Also hast schon gesagt, die 100.000 sind greifbar.
Ja.
Das ist schon krass, weil es ist schon es ist schon eine Nische. Also Raumfahrt, ich finde es doof, dass es eine Nische ist. Ich glaube auch, es sollte keine Nische sein. Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema oder es sollte ein gesamtgesellschaftliches Thema sein, dass die Menschheit halt die Wiege der Menschheit doch irgendwo jetzt verlässt und dass wir irgendwie als Spezies irgendwie auf eine Reise gehen. Da muss auch nicht jeder mitgehen und da muss auch nicht jeder dran mitarbeiten, aber die Idee oder die Implikationen daraus finde ich so krass und da würde ich mir natürlich eigentlich noch wünschen, dass das noch viel breiter getragen wird und dementsprechend freue ich mich da auf die 100.000 oder auch schon echt eine Marke.
Ja, vielleicht bringen wir ja ein paar mit jetzt dann. Von diesem Kanal rüber würde ich mich sehr darüber freuen. Der Mensch ist ja schon immer irgendwie Entdecker gewesen, ne? Also ich meine, angefangen mit Kolumbus über den Ozean und jetzt sind die Grenzen halt einfach andere. Warum das Ganze so fesselnd ist, darüber wollen wir in dieser Folge natürlich auch sprechen. Es sind nämlich gerade einfach wahnsinnig spannende Zeiten, in denen wir leben. Und Moritz und ich haben uns vorher schon ein kleines bisschen unterhalten und Moritz hat schon so einen Nebensatz gesagt und fallen gelassen und hat gesagt, ich glaube, die große Zeit der Raumfahrt, die kommt überhaupt erst noch. Also freue mich auf alles, worüber wir hier gleich sprechen. Wie viele Raumfahrt-T-Shirts hast du zu Hause im Schrank?
Locker 10 oder 20. Also
Also teilweise mehr, als manche überhaupt T-Shirts haben. Das geht mir natürlich genauso. Unter anderem natürlich auch vom Starship, von SpaceX. Übrigens ist mir gerade eingefallen, wo wir hier so gemütlich liegen. Die Matratze, auf der wir liegen, habe ich nur wegen dir.
Mhm. Ja, perfekt.
Ja, du hattest mal vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber der Hersteller dieser Matratze war mal Kooperationspartner von dir.
Ah.
Und da habe ich mir den Rabattcode gemopst.
Das
und liege sehr gut.
Wir sind fast die Lieblingszuhörer, die dann im Prinzip über mich auf Placements anspringen. Und das ist so ein bisschen, tatsächlich hat ja so ein bisschen gedauert im deutschsprachigen Raum, dieses Bewerben, direkte Bewerben von den Influencern auch so manchmal so ein bisschen verpönt. Und ich habe mir auch so auf dem Kanal so ein bisschen schwer damit am Anfang getan. Man muss es ja nicht kaufen und man muss ja nicht draufklicken, wenn man nicht möchte.
Eben drum, man kann es ja mittlerweile, glaube ich, auch überspringen sogar, aber es ist natürlich, es hat ja auch einen gewissen Gegenwert einfach. Ne? Ich meine, dein Kanal ist natürlich viel, viel größer als der hier, aber man investiert einfach viel Zeit und auch Geld, ob das Equipment ist oder du zum Beispiel, du bist ja auch viel unterwegs in der Weltgeschichte, ob in Asien, in Frankreich, in den USA oder so und bietest den Leuten ja auch was. Ne? Also ich meine, du nimmst die Leute ja mit zu den wichtigen Orten der Raumfahrt sozusagen. Deswegen finde ich das total toll. Also danke für die Matratze auf jeden Fall. Und noch ein Danke, ich habe dir das eben auch schon mal ganz kurz erzählt, aber auch, damit ihr das einfach mal gehört habt. Ich bin jetzt bei Moritz Kanal Senkrechtstarter, weil ich ja einfach Raumfahrt-Fan bin, schon relativ lange mit dabei und bin jetzt momentan, da habe ich ja das große Glück, nicht mehr komplett bettlägerig zu sein, aber im letzten Jahr, als ich das gewesen bin und wirklich fast 12 Monate im Bett gelegen habe, da hat dein Kanal dafür gesorgt, dass ich jede Woche doch auch was hatte, worauf ich mich freuen konnte zwischendurch, also die wöchentlichen Folgen.
Es geht runter wie Öl, so, das ist, freut mich sehr zu hören.
Total, ein bisschen Zerstreuung einfach zwischendurch und ich finde einfach, du machst das auch großartig. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, klickt da auf jeden Fall mal rein. Hattest du denn, bevor ich dich angeschrieben habe, schon mal irgendwas gehört von Kopfgelenksinstabilitäten, von ME/CFS? Ist dir das irgendwo mal begegnet im Leben?
Ich habe tatsächlich in der Familie einen Fall und im engen Freundeskreis auch. Also und dementsprechend kann ich das Thema, also das, ja, ja, hat dann mich da einfach dadurch auch beschäftigt. Mhm. Aber ich hatte schon ja auch gemerkt, dass es andere Leute nicht kennen und dass das Thema nicht so breit verbreitet ist. Und,
ja. Was ja, wie gesagt, verrückt ist, ne? Also jetzt die aktuellsten Zahlen, über 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen von ME/CFS und oder Post- und Long-Covid. Wir sind jetzt bei ME/CFS allein bei 100.000 Kindern. Du bist Familienvater. Das ist ja auch was, wo man sich schon so seine Gedanken macht und auch fragt, wie kann das sein? Ne? Was macht das mit dir?
Ja, also es verwundert mich so von wegen gerade bei so einer hohen Zahl und dann irgendwo auch eine Dunkelziffer. Es verwundert mich vor allem auch deshalb, weil ich jetzt die Fälle, die ich halt kenne, die die waren arbeitsunfähig über sehr, sehr lange Zeit, wo man sich auch denkt, wegen, dass es irgendwie für das gesamte Umfeld, aber auch gesamtgesellschaftlich ein Riesenproblem ist, wenn irgendwie die Leute ausfallen, nicht mehr arbeiten können, nicht am täglichen Leben irgendwie teilnehmen. Und da hätte ich jetzt gedacht, von wegen, dass unser Kapitalismus da viel schneller drauf anspringt, von wegen, dass er sich überlegt, von wegen, was müssen wir eigentlich machen, damit wir irgendwie den Leuten helfen und damit wir als Gesellschaft irgendwie funktionieren. Aber
ja, weil da einfach so wahnsinnig viel dran hängt, wie du schon sagst, gesellschaftlich. Ne? Also nicht nur die Menschen, die Freunden und Familie fehlen, was natürlich eigentlich so das Hauptthema ist, aber wenn man es total unromantisch rein ökonomisch betrachtet, einfach auch Menschen sind, die dem Arbeitsmarkt fehlen. Und ja, wie gesagt, umso toller finde ich es, dass du gesagt hast, du legst dich hier mit dazu, unterstützt das Projekt und machst auch mit darauf aufmerksam. Also das weiß ich sehr zu schätzen.
Sehr, sehr gern.
Starkes, starkes Zeichen. Raumfahrt. Wann hat's bei dir denn Klick gemacht? Also wann hat der kleine Moritz gesagt, das will ich, da habe ich Spaß dran.
Also Raumfahrt eigentlich als Kind sehr, sehr schnell in den Kaninchenbau gefallen. So ich war in Grundschule, mindestens vielleicht sogar noch früher. Apollo 13, ich glaube, er war 95 im Kino. Auf jeden Fall habe ich den
mit Tom Hanks.
Mit Tom Hanks. Ganz, ganz toller Film, meiner Meinung nach immer noch der Film über Raumfahrt. Es gab neuere Filme, wo das CGI viel, viel besser war, aber nicht so detailversessen und so gut. Den Film konnte ich auswendig mitsprechen. Große Teile kann ich heute wahrscheinlich auch noch auswendig mitsprechen. Ich habe mich sehr für das Apollo-Programm, für Raumfahrt, für Reisen zum Mond begeistert. Das ist für mich heute auch immer noch. Ich gucke da hoch und denke, da sind Leute drauf gelaufen. Das ist für mich unfassbar. Und das ist, ich bin dann irgendwann Ingenieur geworden und dann irgendwie zu wissen, von wegen mit in den 60er Jahren, die meisten Technologien, mit denen die dann geflogen sind, die gab es Anfang der 60er Jahre, als sie sich entschieden haben, dahin zu fliegen, gab es noch nicht. Für mich eine technische Überleistung habe dann die Raumfahrt tatsächlich so ein bisschen in der Pubertät verloren. Da haben mich andere Sachen mehr interessiert.
Wunder.
Kam das dann tatsächlich, ich würde sagen, mittlerweile muss das dann irgendwie 7 oder 8 Jahre her gewesen sein, also ein paar Jahre bevor ich den Kanal angefangen habe. Und da habe ich irgendwie landende Raketen gesehen und dachte, das ist fake. Und dann stelle ich fest, nein, regelmäßig in den USA landen Raketen. Und was das, also wenn man das mal, also das Video gesehen hat, das sieht eigentlich heute noch abgefahren aus, was da, also unreal. Und habe dann festgestellt, okay, Raumfahrt ist auf einem ganz anderen Niveau, als ich dachte, dass es ist. Und ich bin Ingenieur, bin technisch interessiert und ich habe davon nichts mitbekommen. Und gefühlt in Deutschland kriegt das niemand mit. Hab dann ganz viel Everyday Astronaut und Scott Manley geguckt, waren großen Vorbilder aus den USA und dachte, oh, ist das geiler Content und natürlich begeistert, das ist ein total optimistisches Thema und wir brechen auf zum Mond und zum Mars und die Menschheit geht da raus. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Warum gibt es das im deutschen Sprachraum nicht? Und dann war so dieser, das Überhebliche, ja gut, dann mache ich das halt.
Das war, glaube ich, die beste Entscheidung für alle, die sich in Deutschland und drumherum für Raumfahrt interessieren, die du treffen konntest. Also ich meine, es ist ja, wie du schon gesagt hast, wir hinken da halt massiv hinterher. Man kriegt da irgendwie ja kaum was mit. Zum Glück macht es halt jetzt jemand, du hast gerade die anderen Kanäle angesprochen, das sind große YouTube-Kanäle, auch aus den USA teilweise, die grandiosen Content produzieren, falls ihr euch da ein bisschen interessiert. Einfach mal angucken, ihr werdet automatisch mitgerissen. Kann ich schon mal spoilern. Und weißt du, was ich so großartig auch an dir und deinem Kanal finden, und das merkt man jetzt halt ja auch einfach irgendwie, du bist so unfassbar begeistert und es ist so echt einfach, wie begeistert du davon bist, und vielleicht darf ich an dieser Stelle ja im Video mal was von dir einspielen, wenn das okay ist, oder kriege ich da Urheberrechtsprobleme? Ja, okay, also wenn ihr zum Beispiel bei meinem Livestream von Moritz dabei seid, zum Beispiel bei einem Testflug vom Starship, das ist ja die große Rakete von Elon Musk und SpaceX, die uns möglichst bald auf den Mars bringen soll, wie du da eskalierst vor Freude, wenn da was geklappt und funktioniert hat. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das finde ich großartig und bin auch sehr dabei bei dem, was du gerade gesagt hast. Denn im Gegensatz zu der Zeit, als Apollo 13 im Kino lief und du da dich damit begeistern hast lassen. Was war das denn für ein Satz? Also du auf jeden Fall begeistert warst davon. Ist es ja heute keine Science Fiction mehr. Vieles von dem, worüber wir in den letzten Jahrzehnten gesprochen haben und wo wir gedacht haben, das ist ja Wahnsinn, das passiert entweder schon oder wird bald passieren. Was würdest du sagen? Warum ist das gerade so aufregend? Was ist somit das Aufregendste, was gerade passiert?
Also ich glaube wirklich, wenn man es runterbrechen müsste, dieses Thema Wiederverwendung von Raketen, das war ein technologischer Durchbruch, den die wenigsten auf dem Zettel hatten. Hm. Und mit der Wucht, mit der es dann kam, das hatten dann noch viel weniger auf dem Zettel. Und das Hauptthema ist, dass die Raumfahrt unfassbar günstig geworden ist dadurch, und man muss ein bisschen einschränken, bei SpaceX ist es so günstig geworden, alle anderen hinken dem noch hinterher, bisher gibt es außer SpaceX keine Raketen, die wiederverwendbar genutzt werden können, und jetzt gab es dadurch praktisch eine Explosion an Sachen, die wirklich möglich waren, da haben sich vorher schon Leute drüber Gedanken gemacht, aber jetzt war das so günstig, das umzusetzen, vielleicht so eine Zahl, also beim Space Shuttle hat man irgendwie so gesagt, so 50.000, 60.000 US-Dollar pro Kilo kostet es, oder hat es damals gekostet, was in den Orbit zu bringen, und jetzt sind wir dabei unter 5.000, so zwischen 2 und 5.000, und ist Faktor 10, so, und es soll nochmal um Faktor 10, vielleicht sogar um Faktor 100 günstiger werden, und dadurch kann man einfach im Weltall plötzlich Dinge tun, die man vorher nicht machen konnte, weil sie einfach zu teuer waren.
Ich wollte gerade sagen, also man muss sich das ja mal verdeutlichen, die schießen ja eben nicht nur ein Kilogramm ins All, sondern das sind dann meist mal direkt ein paar Tausend und geht ja in die Tonnen. Und um das vielleicht mal kurz noch zu erklären für alle, die wirklich so gar keine Ahnung vielleicht davon haben. Also wenn man Dinge ins All befördern will, dann wurde das jetzt über Jahrzehnte ja mit Raketen gemacht, mit sauteuren Raketen wohlgemerkt, die dann halt im All geblieben sind. Also zerstört wurden, explodiert sind oder als Weltraumschrott dann irgendwann die Erde umkreisen oder so. Was SpaceX als erstes Unternehmen ja geschafft hat, war, diese Raketen wiederzuverwenden, also Nutzlast ins All zu schießen, und dann landet das Teil halt wieder. Und die Dinger werden immer größer, das heißt, du kannst immer mehr ins All bringen, das ist ja dann eben auch der Plan mit dem Starship, und das ist schon eine Riesennummer, wie du gesagt hast. Also hätte man vor ein paar Jahren, haben die meisten, auch die Experten und Ingenieure, das für unmöglich gehalten. Mhm. Was dann da passiert ist, das ist schon großartig. Aber ein Argument, weil wir ja gerade von Kosten sprechen, was dann natürlich auch immer wieder kommt, gerade von Kritikern und Skeptikern, und das wird dir dann ja auch immer wieder mal begegnen bei dem Thema, ist, dass dann doch ja auch immer wieder Leute sagen, was wollen wir denn im All? Was sollen wir mit Raumfahrt? Lösen wir doch erstmal die Probleme, die wir hier auf unserem Planeten haben. Man könnte doch Gelder, ich meine, gut, in meinem expliziten Beispiel jetzt oder aus deinem bekannten Freundesfamilienkreis könnte man sagen, das Geld könnte man noch viel besser in Forschung investieren, MECFS, Kopfgelenksinstabilitäten. Warum aus deiner Sicht ist die Raumfahrt trotzdem so wichtig und ist es trotzdem so wert, das zu finanzieren und die Kohle da reinzustecken?
Ich finde, und das freut mich, dass du das so in dem Kanal so siehst, dass Begeisterung was ganz, ganz Wertvolles ist. Und wenn man jemanden mit Begeisterung sieht, egal für was der sich begeistert, hat man, oder ich hab dann den Drang, seine Begeisterung nachzuvollziehen. Und auch wenn es ein Thema ist, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber wenn ich da jemanden vor mir habe, der für sein Thema brennt und begeistert ist, dann möchte ich das verstehen. Und dementsprechend denke ich, immer wenn es irgendwo Begeisterung gibt, dann sollten wir das unterstützen oder das multiplizieren und sagen, oh geil, da ist jemand für irgendwas begeistert, go for it, Tiger. Ist nicht mein Thema, aber yeah, mach's so. Yeah. Und
Guter Punkt.
Und das ist das andere, von wegen ein Ziel zu haben. Also wissen die Idee, ja, Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht sein ganzes Leben lang in der Wiege verbringen. So und und deshalb irgendwann müssen wir hier weg. Also es ist natürlich, das ist total hypothetisch. Wann geht die Erde unter? Ich weiß es nicht, ob es ich meine ein paar Millionen Jahre, dass die Sonne zu heiß wird. Also das erleben wir nicht mehr oder so. Aber grundsätzlich der Gedanke, dass die Erde so oder so irgendwann mal zerstört wird. Und dass es das dann war mit der Menschheit, der ist schon eigentlich sehr deprimierend, weil dann könnten wir ja auch eigentlich alles hier lassen. So. Und das verfängt so ein bisschen auch bei mir, weil ich sage, okay, irgendwann müssen wir damit anfangen, daran zu arbeiten, irgendwie die Erde zu verlassen oder woanders hinzugehen. Und das meiner Meinung nach auch irgendwo einfach ein optimistischer Gedanke ist und einfach, wir gehen da raus. Und das war das andere, was du vorhin gesagt hast, der Mensch ist ein Entdecker, das sagen wir so oft. Und es ist eigentlich, stimmt das gar nicht. Eigentlich sind es ganz, ganz wenig Menschen, die da rausgehen und die für die Menschheit den Horizont erweitern. Hm. Also das heißt, wer klettert auf den höchsten Berg?
Ja.
Also die meisten Leute sagen, lass es, das ist gefährlich, mach das nicht. Und nur ganz, ganz wenig Leute erforschen das Unerforschte. Oder ein Christopher Columbus, der hatte Widerstände gesellschaftlich. Da hat die Mehrheit der Menschen gesagt, wegen das ist eine saudumme Idee, mach das nicht. Und er hat es gemacht. Wissen wir, was daraus geworden ist.
Ja.
Und das ist so den Punkt, den ich da auch so sehe, dass es ein Projekt ist, das gar nicht, da muss sich gar nicht jeder hinterstellen. So, aber die das machen und die das sich dem verschrieben haben, die werden für die Gesamtmenschheit den Kosmos eröffnen und nachträglich werden dann bestimmt auch viele Leute dann sagen, oh, ein Glück gab es damals Leute, die das vorangetrieben haben und ja.
Es hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir gerade sind. Also das wissen ja auch die wenigsten Leute, dass die Raumfahrt ja auch einfach schon seit Jahrzehnten massiven Einfluss auf unseren Alltag hat, auf die Errungenschaften, die wir tagtäglich so benutzen, von denen die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es aus der Ecke kommt. Hast du mal 2, 3 Beispiele vielleicht?
Ich glaube, mittlerweile ist es, muss man das gar nicht sagen, steile These, sondern mittlerweile ist es, glaube ich, wissenschaftlich oder kann man das die Kette entlang gehen. Also wenn es das Apollo-Programm nicht gegeben hätte, dann hätte es das Silicon Valley nicht gegeben, weil die Raumfahrt hatte einen Bedarf und die Idee, dass man mit Computerchips was Sinnvolles machen kann. Und dementsprechend wurde diese Technologie der Microchips durch die NASA und das Apollo-Programm vorangetrieben, da ist unfassbar Budget reingeflossen und auch im Prinzip die ganzen Firmen, die ganzen Universitäten, die im Rahmen des Apollo-Programms irgendwie im Silicon Valley aufgebaut wurden, das ist so der Hauptwirtschaftsleistung, ne, irgendwie der USA, so hängt im Silicon Valley. Das hätte es nicht wahrscheinlich in dem Umfang nicht gegeben, wenn es das Apollo-Programm nicht gegeben hätte. Und auch da kämen wir wieder darauf, das Apollo-Programm war seinerzeit massiv umstritten. Also die Bevölkerung, wenn man da Wahlen hätte gemacht, wollt ihr zum Mond fliegen oder nicht? Ich glaube, dann wären wir nicht zum Mond geflogen.
Ach krass, okay, das wusste ich. Das war wahrscheinlich eine zutiefst politische Entscheidung.
Ja, wir hatten Vietnamkrieg, wir hatten Bürgerrechtsbewegung damals. Es gibt Songs darüber von wegen Whitey on the Moon. Also von wegen, ne, das sind dann Weiße zum Mond geflogen und in dem Lied geht es dann darum von wegen, dass meine Schwester von Ratten angefressen wird oder wir nichts zu essen haben. So und oder auf der anderen Seite Vietnamkrieg. Also es war nicht so, dass es so Friede, Freude, Eierkuchen war und alle wollten auf den Mond fliegen, sondern das wurde halt durchgesetzt und das hat man gemacht. Und im Endeffekt, glaube ich, haben die USA da massiv von profitiert.
Ja, auch im Vergleich zur damaligen Sowjetunion. Kennedy hat ja, glaube ich, damit angefangen, dann einfach zu sagen, so, wir stellen jetzt alle Uhren auf Mond sozusagen. Das ist jetzt das große Ziel der ganzen Geschichte. Also viele technologische Errungenschaften auf jeden Fall, die wir der Raumfahrt zu verdanken haben. Aber auch wenn wir so ein bisschen nach vorne gucken, Stichwort Klimawandel, das, was mit unserem Planeten so passiert, wäre ohne Raumfahrt auch deutlich schwerer, alles wahrscheinlich zu handeln. Also da wird es wahrscheinlich einiges geben, was uns ja helfen wird. Um was für den Planeten zu tun.
Ja, also Erdbeobachtung, also ich glaube, also Klimamodelle und so weiter, das ohne Erdbeobachtung wäre das nicht denkbar, einfach weil man den Gesamtökosystem Erde nicht von der Erde heraus erfassen kann, sondern da braucht man halt den sprichwörtlichen Blick von außen, mit der Erdbeobachtung ja auch dann wirklich sehr, sehr stark hat. Das ist ja die Sache. Unsere Welt ist so kompliziert und es gibt überall eigentlich Themen, die man angehen könnte. Und da wären wir wieder bei der Begeisterung wieder zurück, wo ich meine, von wegen, ja, und es ist auch cool, wenn wir Menschen haben, die sich für irgendein Problem begeistern und ein Problem lösen.
Ähnlich wie mit Ocean Cleanup oder irgendwelchen anderen Projekten, die ja hier auf der Erde schon passieren. Aber da wird es auch eben ganz viel geben und geben müssen, was außerhalb der Erde oder im Orbit passiert oder so. Was sind denn so gerade, was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt mal trotzdem wieder so ein bisschen entfernen von dem Thema auch Klimawandel, sondern mal ganz grundsätzlich auf die Raumfahrt gucken, was sind gerade so die ehrgeizigsten Projekte und Ziele, die wir so haben für die nächsten Jahre?
Also du hast angesprochen von wegen, SpaceX wurde gegründet, um zum Mars zu fliegen. Also die Vision von Elon Musk war von Anfang an Mars tatsächlich.
Ja.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich das miterlebe, dass der erste Mensch einen Fuß auf den Mars setzt. Und das ist, wir waren mal auf dem Mond, das ist ja mittlerweile auch über 50 Jahre her, was das auch ein bisschen traurig ist, ja. Aber der Mond hängt im Erdorbit, so, das ist so, ist unser Vorgarten. Aber Mars ist ein ganz, ganz anderer Schnack. Da ist man viel länger hin unterwegs, man muss sich um viel mehr Dinge Gedanken machen, damit einem die Menschen nicht draufgehen auf der Reise dahin und auch wie sie wieder zurückkommen. Und das ist einfach so, dass die Challenge schlechthin und ja.
Im besten Fall, wie lange braucht man nochmal grob pro Weg, wenn der Mars der Erde am nächsten ist?
Kein halbes Jahr, ich glaube zwischen 4-5 Monate hin also und
der Hausnummer.
Genau, ne? Und das große Problem, wenn Menschen dann hinfliegen, der Mars ist nur so alle 2 Jahre da, wo er im Prinzip von der Erde gut erreicht werden kann. Das heißt, im Prinzip, man fliegt hin und dann muss man auf jeden Fall 2 Jahre warten, bis man wieder zurückfliegen kann. Also so eine Mars-Mission wäre auch krass lang. Also die Leute, die am längsten im Orbit momentan waren, also ein halbes Jahr ist mittlerweile so die Standard, Dauer ein bisschen über ein Jahr war bisher.
Müsste man vor allem Astronauten ausbilden, also Leute, die vor allem in Hamburg im Stau stehen, die sind das gewöhnt. Die sagen, du sitzt dich doch auf einer Pobacke ab, die Zeit. Es ist wirklich von ganz viel abhängig und es ist ja trotzdem wahnsinnig viel. Mars als ein Ziel auf jeden Fall. Was sagst du, wie lange dauert es noch? Also Elon ist ja immer relativ optimistisch, ne? Genau.
Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren.
Ja, vom Bauchgefühl würde ich auch sagen, 5 bis 10 Jahre. Also 5 im besten Fall vielleicht. Und hängt ja auch tatsächlich ein kleines bisschen damit zusammen, wie und wann wir es zum Mond schaffen. Also wird ja oft darüber gesprochen, dass das auch so eine Art Außenposten sein könnte zum Betanken von Raumschiffen oder einfach mit einer Mondbasis. Da wird ja auch viel dran gearbeitet. Wie weit sind wir da?
Relativ weit. Also es gibt eine Mondraumstation, also die Planung für eine Mondraumstation und da wird auch schon Hardware gebaut und das ist immer so ein bisschen der Punkt in der Raumfahrt, von wegen, wenn dann wirklich Hardware gebaut wird, dann weiß man, dass es auch etwas, was dann auch wirklich kommt. Die ersten Menschen wieder zum Mond hinfliegen werden nächstes Jahr, die werden nicht landen, aber im Prinzip um den Mond herumfliegen und dann eine Landung wäre dann ab Artemis 3, also sehe ich eigentlich auch in den nächsten...
Artemis-Mission ist das, glaube ich.
Ne? Genau. Auch hoffentlich, jetzt haben wir so ein bisschen ein Beben in den USA, das muss man so ein bisschen beobachten. Da lernen wir im Prinzip alles, was wir brauchen für die Mars-Mission. Das ist ja der konservativere Ansatz. Liegt mir auch einen Tick näher, weil ich glaube, ich würde nicht auf eine Mars-Reise gehen, aber eine Mondreise, also eine Reise zum Mond oder auf den Mond, das würde ich mir schon zutrauen, tatsächlich.
Ich glaube, das ist ja auch was, wo ganz viele sagen, wer weiß, wie lange das noch dauert. Touristische Raumfahrt zum Beispiel können wir auch gleich noch drüber sprechen. Lass uns aber ganz kurz noch bei Amerika, bei den USA bleiben, weil du es gerade angerissen hast, dass Donald Trump ja für die NASA ordentlich Budget zusammengestrichen hat, jetzt auch einen neuen NASA-Chef ja installiert hat. Da muss man einfach mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Und auf der anderen Seite haben wir ihn jetzt schon 2-3 Mal angesprochen, Elon Musk, der ja auch mit Trump zusammen ja so ein bisschen, ich sag mal, erst ganz gut zusammengearbeitet hat, jetzt sieht das ja irgendwie anders aus. Da würde mich mal persönlich interessieren, du bist ja auch schon so lange jetzt Raumfahrt begeistert und das, was Elon Musk mit SpaceX da aus dem Boden gestampft hat, was die erreicht haben, ist ja nun mal auch Menschheitsgeschichte, das muss man einfach so sagen, das ist eine riesengroße Leistung. Ich habe den immer gefeiert. Ich fand den großartig. Ein Visionär, ein Pionier. Aber wenn man sich anguckt, was jetzt so die letzten 1-2 Jahre vor allem passiert ist mit irgendwelchen politischen, fragwürdigen Äußerungen und so insgesamt sich öffentlich ja doch auch ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, ob demontiert, ob das übertrieben ist, aber auf jeden Fall fragwürdige Äußerungen auch getätigt. Mich hat das massiv enttäuscht. Wie ging es dir damit?
Ähnlich. Also ich würde mich schon auch als Elon Musk Fanboy bezeichnen damals und dass ich SpaceX angehimmelt habe und gesagt, okay, krass, das ist jetzt hier der Durchbruch, den die Raumfahrt irgendwie gebraucht hat und es ist ja auch nicht nur SpaceX, wenn man sich ein bisschen anguckt, ist ja irgendwie abgefahren, an wie vielen Technologien Elon Musk irgendwo dran war. Ist jetzt auch nicht so, wenn er die Sachen erfunden oder so, er hat irgendwie immer den Riecher gehabt, ne? Irgendwie OpenAI, jetzt in aller Munde, da war einer der ersten Investoren mit drin, so, ne? Und ja, irgendwie KI-Bezahlsysteme, damals, damit hat er sein erstes Geld gemacht, so, das war PayPal damals, Elektroautos, wiederverwendbare Raumfahrt. Also, der hat da schon einen Track Record, würde ich es jetzt so mal bezeichnen. So, ja. Ne? Und für mein Umfeld oder in meiner Diskussion mit meinen Freunden war es halt irgendwie interessant, weil ich habe ihn irgendwo bei vielen Sachen immer in Schutz genommen. So. Und irgendwann hat man dann auch gemerkt, von wegen die Attacken von den Freunden oder dem Umfeld, die immer schon doof fanden, so von wegen, die wurden irgendwo härter oder die Leute waren halt mehr so von wegen, ja, okay, guck mal, wir haben es ja immer gesagt, der ist komisch, so, ne, und gibt man Menschen, die würden sagen, er ist momentan so einer der meist gehassten Menschen der Welt, so, aber eigentlich uns das ja ganz gut tut, wenn wir mal da reingehen und zu überlegen, von wegen, wenn ich jemanden hab, wenn ich habe eine andere Meinung als er, kann ich trotzdem, also muss ich ihn immer dann als Menschen komplett ablehnen oder kann ich trotzdem sagen, das und das macht er aber eigentlich ganz gut oder das und das hat er irgendwo erreicht oder aber auch sich zu überlegen, okay, da hat er irgendwie eine andere Meinung. Wenn ich jetzt mit dem in Dialog treten würde, würde ich ihn von mir wegstumpen oder würde ich sagen, okay, ich bin einer komplett anderen Meinung als du. Überzeug mich mal, warum du das so und so siehst. So, es wird mir mit Elon Musk nicht passieren, aber das ist so ein bisschen, wo ich mir in den letzten Jahren so ein bisschen Sorgen mache, dass die Leute nicht mehr richtig in den Dialog gehen, sondern dass man halt dann doch immer ist so von wegen, ja, nee, ich habe recht, du bist dumm und ich habe eigentlich keinen Bock, mit dir zu reden. So.
Apropos nah dran, du bist ja auch schon da gewesen. Ne? Du warst ja am Weltraumbahnhof an der Starbase. Was sagst du, wie lange dauert das noch, bis wir von da unseren Kurzurlaub ins All starten können? Oder auch von woanders auf der Welt?
Also ich habe am Wochenende mit Rabia Rorge gesprochen. Das ist ja die erste deutsche Frau im All gewesen.
Ja.
Und meine letzte Frage an sie war, weil ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich mit ihm zum Mond fliege. Und da habe ich sie gefragt, wegen schaffe ich das in meiner Lebenszeit mit meinem Sohn hinzufliegen? Meinst du ja auf jeden Fall. Das war schon mal gut, weil es auch impliziert, dass ich mir das als Normalsterblicher leisten können werde. Das ist ja auch gar nicht so die Frage, von wegen, ist es technologisch möglich?
Ja.
Werden Leute da aufbrechen, sondern ich kann mal zum Mond fliegen. Vielleicht so irgendwie einfach nur drumherum und nicht unbedingt landen, aber auch das, den Mond aus der Nähe zu sehen.
Fängt sofort überall an zu kribbeln bei mir gerade, wenn ich mir das vorstelle.
Würde ich auf jeden Fall mein Häuschen für verkaufen. So. Also habe kein Häuschen, aber wenn ich einfach das Hypothetische so. Und dass wir uns das Flüge irgendwie in den niedrigen Erdorbit als irgendwie Normalsterbliche leisten können werden, dass wir es in 20 Jahren, dass es soweit ist. So.
Da hängen ja tatsächlich auch mehrere Unternehmen gerade dran. Ne? Also nicht nur SpaceX, sondern ja auch von Jeff Bezos, also Blue Origin oder auch Virgin Galactic und wer da nicht alles gerade so mit dabei ist. Das heißt jetzt aktuell noch Katy Perry und Co., die sich das leisten können und dann aber in absehbarer Zeit auch Moritz und sein Sohnemann. Mhm. Finde ich eine grandiose Vorstellung. Ich bin da ja auch, also ich sage immer, meine Tochter wird Raketeningenieurin dann auch irgendwann mal, heißt ja auch nicht umsonst Luna, muss ich ja auch ganz ehrlich zugeben. Da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt tagelang drüber unterhalten, über das Thema. Aber weil du gerade Rabia Rogge angesprochen hast, die ja die erste Deutsche im All überhaupt war jetzt, die ist ja auch mit SpaceX hochgeflogen, war glaube ich 4 Tage im All, wenn ich mich nicht irre. Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber die hat ja glaube ich auch bei dir für ein sehr besonderes Erlebnis gesorgt. Ne? Dürfen wir das schon spoilern? Oder?
Ich habe es schon auf Social Media gesagt, deshalb können wir das gerne spoilern. Und ja, das war, ich habe dann in einem kleinen Clip auf Instagram das gesagt, dass es wahrscheinlich der emotional krasseste Moment für mich mit Senkrechtstarter war. Und zwar hatte Rabia Rogge von mir Senkrechtstarter-Sticker mit im Orbit, was allein schon super cool ist,
Hammer,
das wusste ich auch schon. Aber dann, als ich jetzt am Samstag bei ihr in Berlin war, hat sie mir ein Video gezeigt, wo dann dieses Senkrechtstarter-Logo in der Dragon-Kapsel schwebt und man sieht im Hintergrund die Erde mit der Erdkrümmung. So. Und das ist einfach
Hammer.
Das war, also ich war kurz davor zu heulen, so, weil so, es ist natürlich Senkrechtstarter, das ist immer so mein Baby, ich habe es irgendwie aufgebaut und so weiter und dann das sehen zu können, das war schon grandios.
Ja, ich wollte eigentlich erst fragen, was dein Sohnemann dann zuerst geschenkt bekommt, eine Rakete oder ein Teleskop, aber ich glaube, ich kenne die Antwort auf die Frage schon und wo du als erstes gerne hinfliegen wollen würdest, aber für euch geht's dann straight zum Mond.
Ja, also ich muss sagen, auch tatsächlich das Thema Teleskope und irgendwie Kosmos mit meinem Sohn entdecken, da hätte ich schon auch irgendwo Bock drauf, weil ich glaube, es ist gerade für kleine Kinder, also kann man das schneller irgendwie umsetzen, ne? Und irgendwie sagen, ey, guck mal, wir können da reingucken und wir sehen das und das ist vielleicht so und so weit weg und ja, oder das befindet da sich über unseren Köpfen. Und ich glaube, da ist vielleicht auch der Kosmos oder die Astronomie vielleicht ein Tick nahbarer, als irgendwie direkt Hardware zu bauen oder irgendwie Raketen zu bauen oder zu fliegen.
Ja, das auf jeden Fall. Falls du Beratung brauchst, ich bin ja begeisterter Hobbyastronom, ich hatte mir sogar meine eigene Sternwarte im Kreis Segeberg gebaut. Falls du auf der Suche bist nach einem familientauglichen Teleskop zum Einsteigen, stehe ich gern an deiner Seite, beratend. Ja, genau. Den Nerd-Teil lassen wir jetzt raus, das interessiert euch überhaupt nicht, aber dann gerne mal nochmal unter vier Augen. Und du hattest, das habe ich gerade sogar vergessen, seht mir das nach, nochmal Rabea Rogge ganz kurz. Das fand ich total nett von Moritz. Er hatte mir vorher geschrieben, nämlich, und sagte, du, pass auf, ich treffe am Wochenende Rabea Rogge. Hast du eine Frage an sie? Dann stelle ich ihr die. Ich hatte dir, glaube ich, drei Fragen mitgegeben, wo ich gesagt habe, dass du dir die aussuchen kannst, also welche vielleicht für dich auch am besten passt. Hast du ihr alle drei Fragen gestellt? Oder?
Zwei Fragen habe ich ihr gestellt. Die haben gut ins Interview gepasst. Ich hatte sie da stehen und Manuela in den Flow natürlich irgendwie haben. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich sie frage. Und genau, zwei habe ich gestellt.
Kriegen wir bei dir zu sehen? Im Video? Okay, dann spoilern wir jetzt noch nicht. Man, der war super nett von dir. Vielen Dank überhaupt, dass du das gedacht hast. Und so haben wir auch das Thema ME-CFS und Kopfgelenksinstabilitäten sogar in den Orbit bekommen. Jetzt habe ich dich gerade gefragt, was du deinem Sohnemann zuerst schenken würdest, Rakete oder Teleskop. Jetzt bin ich mal ganz egoistisch, weil ja hier auch jeder was mitbringt in den Podcast. Was bekomme ich denn von dir für meinen Nachttisch geschenkt? Ja, lass die Zeit, ganz in Ruhe. Oh, das sieht schon groß aus.
Du hast ja jetzt gerade deinen Podcast begonnen.
Ja.
Und ich habe mit Senkrechtstarter, das ursprüngliche Konzept von Senkrechtstarter war, ich nehme die Leute in mein Wohnzimmer mit und rede von meiner Couch über Raumfahrt. So, und super nahbar. Und das war praktisch mein erstes Studio, nenne ich es jetzt mal. Das war einfach dann auch, das war auch dieses Learning. Man stellt eine Kamera hin und man muss sie dann immer wieder wegbauen und so weiter. Und dann irgendwann weiß man, das ist viel cleverer. Du machst irgendwas, wo alles stehen bleiben kann und musst nicht wieder aufbauen und so weiter.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall das allererste Senkrechtstarter-Studio. Und da stammt dieses Bild. Und das ist, wie gesagt, der Mond ist für mich ein ganz, ganz großes Thema und irgendwie hat mich zu der Raumfahrt gebracht und bringt mich da auch immer noch hin. Und jedes Mal, wenn ich zum Mond gucke, packt es mich. Das ist ein Bild, das hat Neil Armstrong von Buzz Aldrin geschossen. Warum es nur Bilder von Buzz Aldrin gibt, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, das Bild ist sehr, sehr bekannt. Aber es ist tatsächlich das Original Senkrechtstarter erste Studio-Bild. Das stand da im Hintergrund. Kann man auch nachgucken, wenn man die ältesten Senkrechtstarter-Videos sich anguckt. Und dann dachte ich mir, das ist ja dein erstes Studio. Und deshalb ist es praktisch die Erinnerung ans erste Senkrechtstarter-Studio. Und auch darauf vielleicht dein Studio sicher dann, wenn der Podcast richtig durch die Decke geht, dann wird es ja auch ein neues Studio geben und das ist praktisch dann der Ausblick darauf, dass sich auch ein Podcast-Studio sich verändern kann und mein Mondstück für dich.
Das ist eine riesengroße Ehre. Das ist, ich weiß gar nicht, mir fehlen ganz oft die Worte. Ich zeig's mal für euch nochmal, du hast es gerade gezeigt. Ich zeig's euch auch nochmal in die Kamera. Für alle, die bei YouTube gucken, ihr seht's jetzt, aber Moritz hat's ja gerade auch toll beschrieben. Also es ist das Bild von Buzz Aldrin vom Mond und es hat, also das hat ja für dich eine riesengroße Bedeutung und dass ich das jetzt von dir bekomme, ist eine riesengroße Ehre und berührt mich sehr. Das bekommt einen Ehrenplatz. Wow, vielen Dank.
Sehr gern.
Vielen, vielen Dank für dieses großartige Bild. Ich lege das mal hier beiseite, bevor noch irgendwas hier passiert. Und hier geht ja auch keiner mit leeren Händen nach Hause. Du hast ja, für dich ist es jetzt auch keine Überraschung. Du hast ja, so wie ich das mitbekommen habe, auch schon Folgen gesehen und gehört, kommst aber trotzdem nicht drumherum, weil es ja trotzdem auch Einzelstücke und Unikate sind, von mir als Andenken, als Erinnerung an diese Podcast-Folge auch einen Meteoriten zu bekommen, einen 4,5 Milliarden Jahre. Wie viele Meteoriten hast du schon zu Hause?
Also ich habe ein großes Stück, das ist dieses Karststein aus der Süddeutschland. Aber es tatsächlich wäre es der erste einzelne Meteorit, also
Das ist
tatsächlich ein Premiere.
Da habe ich ja Glück gehabt.
Ja.
Das freut mich sehr. Wie gesagt, für mich hat das einfach eine sehr große Bedeutung, weil immer wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass dieses kleine Stück Eisen irgendwie schon 4,5 Milliarden Jahre im All unterwegs gewesen ist. Das ist so die Geste, die du vorhin zweimal gemacht hast, das ist das, was es am besten beschreibt, finde ich. Und wer weiß, je nachdem, wie sich das mit der Raumfahrt entwickelt, sammeln wir die Dinge einfach bald selbst ein.
Mhm.
Das auf jeden Fall als Erinnerung an diese Podcast-Folge.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Mich sehr gefreut, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich hier in mein Podcast-Bett zu legen, dieses Projekt mit zu unterstützen. Ich wünsche dir natürlich alles Liebe, bleib gesund, vor allem viel Erfolg weiter mit deinem Senkrechtstarter-Kanal, dass die 100.000 Follower dann bald geknackt werden. Dann gibt's ja von YouTube, glaube ich, auch immer diese großen
wie soll man das nennen, so Auszeichnung, ne? Die dann wahrscheinlich bei dir im Hintergrund dann
der
auch.
Der Play-Button. Haben.
Der Play-Button, genau, richtig. Die gibt's auch in verschiedenen Farben, ne?
Genau, der erste ist der silberne, bei 100.000 Millionen ist dann der goldene und, ja.
Den sehen wir dann auch bald bei dir. Ne? Also ihr abonniert natürlich jetzt alle auf Moritz Kanal. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch schon auf den nächsten Livestream von dir zum Starship-Testflug dann.
Sehr, sehr gern. Pascal, ich freue mich total, dass ich hier sein durfte. Und ich finde es auch ein total cooles Konzept, weil es bestimmt Aufmerksamkeit für das Thema schafft. Warum liegt jemand im Embed?
Hoffe ich sehr, ja.
Aber trotzdem, ne, mit den Gästen, die du auswählst und einen Optimismus und was man lernt, was und dadurch für das Thema sensibilisiert und aber man vielleicht nicht nur irgendwie in der Krankheit irgendwo drin hängt. So, ne?
Das heißt, ja, das war mir wichtig.
Positiven Ausblick in die Zukunft.
Ja. Vielen Dank für die Worte. Vielen Dank, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zugucken. Ich hoffe, das war auch für euch eine spannende Folge, dass im Idealfall vielleicht auch sogar ihr was mitgenommen habt, von dem ihr vorher noch gar nicht wusstet, dass es das gibt oder dass es so spannend für euch war, dass ihr gesagt habt, dafür interessiere ich mich jetzt auch. Und ansonsten könnt ihr natürlich dieses Projekt auch weiterhin am besten unterstützen, indem ihr den Videos ein Like gebt, indem ihr abonniert und teilt. Und seit neuestem, ihr wolltet es. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das war eure Idee. Ihr wolltet gerne Merch-Artikel mit dem Podcast-Logo haben. Deswegen gibt's ja jetzt seit ein paar Wochen den Spread-Shop, wo ihr T-Shirts, Tassen, Taschen, Badelatschen, Cappies, was auch immer ihr wollt, mit dem Podcast-Logo kaufen könnt und damit den Kanal und mich und das Projekt natürlich auch unterstützen könnt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Falls ihr betroffen sein solltet, hoffe ich, dass ihr einen stabilen, symptomfreien Tag habt und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.